Der Herr ist auferstanden, Jesus lebt. Ich freue mich, dass ich euch heute mit dieser Botschaft begrüßen darf. Diese Botschaft, die das Leben der Menschheit in den letzten knapp 2000 Jahren verändert hat wie keine andere. Da, wo Leben entsteht, da ist Freude. Und deshalb ist an Ostern oder ist das Osterfest neben der Trauer am Karfreitag auch ein Fest der Freude, des Trostes und der Hoffnung. Deshalb wünsche ich einem jeden von uns ein gesegnetes Osterfest. Wir wollen uns heute Morgen mit dieser Osterbotschaft beschäftigen. Und dabei soll uns die Frage leiten, was bedeutet der Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung eigentlich für uns persönlich? Im ersten Schritt müssen wir die Grundlagen festlegen. Wir müssen feststellen, dass Gott heilig ist. Gott, der heilig ist, er duldet keine Sünde. Wer sündigt, ist in den Augen Gottes tot. Und das hat Gott bereits den ersten Menschen klar und deutlich gesagt. Das möchte ich uns lesen. 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum im Garten darfst du jederzeit essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. Adam und Eva haben von Gott dieses eine Gebot bekommen. Und dieses eine Gebot haben sie nicht gehalten. Das heißt, dass die Sünde jetzt in ihrem Leben war. Denn die Sünde ist der Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten. Und Gott hat auch die Folge vorausgesagt. Die Folge war, dass sie sterben mussten. Sie mussten nicht unmittelbar körperlich sterben, aber der Seele nach, ein geistlicher Tod. Und folgerichtig mussten sie dann den Garten Eden verlassen, weg vom Angesicht Gottes. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das bedeutet, unsere Übertretungen und unsere Sünden trennen uns von Gott. Wir lesen das in Jesaja, ich möchte das auch aufschlagen, Jesaja Kapitel 59, Kapitel 2. Sondern eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, so dass ihr nicht gehört werdet. Wir wollen ja heute sehen oder schauen, was das mit uns zu tun hat. Also müssen wir im ersten Schritt uns die Frage stellen, wie sieht es mit der Sünde in meinem Leben aus? Gibt es Sünde in meinem Leben? Nun möchten wir vielleicht sagen, wir sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Außerdem leben wir in einem Land, das christlich geprägt ist. Wir haben nicht gestohlen, wir haben nicht gelogen, nicht getötet und auch nicht die Ehe gebrochen. Wir geben uns Mühe, ein moralisches Leben zu führen und das bekommen wir im Wesentlichen auch ganz gut hin. Wir haben also keine Sünde begangen. Wir brauchen keine Vergebung. Dann will ich dir sagen, liebe Seele, lass dich nicht betrügen. Die Bibel sagt uns nämlich Folgendes. 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 8, Entschuldigung. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und in Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Und es ist Selbstbetrug zu meinen, dass wir nicht gesündigt hätten. Wir laden uns nämlich Schuld auf, indem wir neidisch sind, indem wir Schlechtes über den Nächsten reden, wir Feindseligkeiten schüren, Streit, Eifersucht und Rechthaberei in unserem Herzen haben. Wir tun nicht recht, wenn Gott nicht die erste Stelle in unserem Leben einnimmt, sondern etwas anderes da ist, das wir vergöttern und damit Götzendienst betreiben. Und wie sieht es denn mit unseren Gedanken aus? Sind sie wirklich rein? Schau mal, Jesus sagt uns in der Bergpredigt Folgendes. Matthäus 5, Vers 21 und 22. Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht morden. Wer mordet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder ohne Grund zürnt, der verdient, vor Gericht gestellt zu werden. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, Dummkopf, der verdient, vor den Hohen Rat gestellt zu werden. Wer aber sagt, du Narr, der verdient, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Und Vers 27 und 28, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus weitet das Gesetz hier auf die Gedanken und die Gefühle aus. Nicht erst die Tat ist die Sünde, sondern bereits das Begehren im Herzen. Egal ob beim Ehebruch oder beim Streit mit dem Bruder, der enden kann wie bei Kain und Abel. All diese Dinge trennen uns von Gott. Wir ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir gestehen uns sehr, sehr ungern ein, dass wir gesündigt haben. Das ist schwer. Wenn wir aber ehrlich sind und Gott tiefer in uns hineinschauen lassen, dann werden wir zugeben müssen, dass wir gesündigt haben. Ich habe gesündigt. Ich brauche Vergebung. Und wir haben gelesen, dass wir uns selbst betrügen, wenn wir meinen, dass wir die Vergebung nicht nötig hätten, wenn wir meinen, dass wir sündlos wären. Und dann kommen wir zu einer heute sehr verbreiteten Auffassung: Wenn wir uns schon eingestehen, dass wir Sünde begangen haben, dann hat Jesus universal für einen jeden von uns die Sünde am Kreuz getragen und meine Schuld ist bezahlt, ohne dass ich irgendwie was dazu tun musste. Aber lehrt uns das die Bibel, dass wir durch den Opfertod von Jesus einfach alle gerechtfertigt sind? Ich will uns einen Bibelvers aus 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20 lesen. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, deswegen bitten wir an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Warum schreibt Paulus das? Jesus war doch schon am Kreuz gestorben, damit waren ja schon alle Sünden getilgt. Er hätte doch auch schreiben können, macht euch keine Sorgen über eure Sünden, Jesus ist dafür gestorben, es ist alles gut. Aber er fleht darum, dass sich der Mensch mit Gott versöhnen lässt. Genauso Petrus in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 3, Vers 19. Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Ja, das einmalige Opfer von Jesus genügt für alle Sünden der Welt, aber wir müssen es annehmen, indem wir unseren bisherigen Lebensweg bereuen und um Vergebung dafür bitten. Wir müssen davon umkehren, weg von der Sünde, hin zu Gott. Und die Bekehrung ist eine Botschaft, die uns heute nicht mehr passt. Wir wollen uns nicht sagen lassen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Das ist Teil unserer Zeit, es ist Teil unseres Zeitgeistes. Jeder soll tun und leben können, wie es ihm gefällt. Keiner tut was Falsches. Aber die Botschaft der Bekehrung ist der Weg zur Vergebung. Der einzige Weg zur wahren Vergebung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus hat alle Voraussetzungen geschaffen, um die Verbindung von uns Menschen zu Gott wiederherzustellen. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Johannes der Täufer hat auf Jesus hingewiesen und gesagt, das lese ich uns auch, Johannes 1, Vers 29. Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag sah Johannes, also Johannes der Täufer, Jesus auf sich zukommen und sprach, seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er nimmt die Sünden der Welt weg. Wie hat er das gemacht? Weil die Strafe der Sünde der Tod ist, musste Jesus für uns sterben. Er hat stellvertretend für uns wegen unserer Sünden die Strafe getragen. Das lesen wir auch in Jesaja Kapitel 53, Vers 5. Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott ist gerecht. Er konnte unsere Strafe nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern jemand musste dafür bezahlen. Es hat ein Opfer gebraucht, um unsere Sünden vergessen zu machen. Deshalb liegt die Strafe auf Jesus, damit wir Frieden haben. Die Verbindung zu Gott, die durch die Sünde von Adam und Eva verloren gegangen ist, wird durch seinen stellvertretenden Tod wiederhergestellt. Die Vergebung für uns finden wir aber nicht als Beobachter am Kreuz, sondern erst, wenn wir erkennen, dass Jesus da nicht wegen der Sünden der anderen hing, sondern wegen meiner Sünden. Für mich hat er das alles auf sich genommen, um mich mit dem Vater zu versöhnen, weil ich es alleine nicht konnte. Ich war nicht dazu in der Lage, weil ich Gott mit meiner Schuld gar nicht begegnen konnte. Deswegen müssen wir unsere Schuld erkennen. Das ist zwar schwer, aber es ist nicht so schlimm. Denn es gibt ja den Ausweg, denn dafür ist ja Jesus gestorben. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 heißt es, 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Er hat unsere Sünden auf das Kreuz getragen. Und er bietet uns durch seinen Tod Vergebung der Sünden an, ohne dass wir diesem Opfer irgendetwas hinzutun müssten. Es ist frei zugänglich. Es ist aus Gnade allen gegeben. Wir müssen es uns nicht verdienen, aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Sonst gehen wir trotz dieser Möglichkeit der Rettung verloren. In unserem natürlichen Zustand haben wir grundsätzlich nicht die richtigen Voraussetzungen, um vor Gott zu bestehen. Jeder Mensch hat gesündigt, das haben wir gelesen. Und wir haben auch gelesen, dass wir alle der Herrlichkeit Gottes ermangeln. Deshalb müssen wir vor dem Kreuz niederfallen, unsere Sünden Gott bekennen und um Vergebung bitten. Dann hat Gott uns Vergebung versprochen. Wir kennen alle den Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Weißt du, auch das Aufwachsen in einem christlichen Elternhaus genügt nicht, um vor Gott bestehen zu können. Wir können unsere Kinder zwar alles lehren, was die Bibel sagt, und wir sollen das auch tun. Und es ist ein Segen, wenn wir die Abgründe der Dunkelheit gar nicht erst gesehen haben und miterlebt haben. Aber die Herzen auszutauschen, das kann Gott alleine. Und das ist notwendig, denn die Sünde wohnt trotzdem in den Herzen. Auch wenn uns die groben Sünden durch die Eltern aberzogen wurden. Selbst für die Juden, Gottes auserwähltes Volk, das sich an das Gesetz Mose hielt, musste Paulus folgendes Zeugnis ausstellen. Römer 3, Vers 9 und 10. Römer 3 von Vers 9. Wie nun, haben wir einen Vorteil? Da bezieht er sich auf die Juden. Gar keinen, denn wir haben vorher bewiesen, dass beide, Juden und Griechen, alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, dass keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Jeder Mensch muss mit Gott versöhnt werden. Unser natürliches Leben hat immer den Zug zur Sünde. In Römer 7, Vers 18 und 19 wird das so beschrieben. Römer 7, 18 und 19. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Den Willen habe ich wohl, aber das Gute zu vollbringen, schaffe ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist unser grundsätzliches Problem. Böses zu tun fällt uns nicht schwer, auch wenn wir Gutes tun wollen. Wir schaffen es vielleicht, eine Zeit lang einen Schein zu wahren, zu halten, aber es wird uns nicht dauerhaft gelingen. Früher oder später fallen wir der Sünde zum Opfer. Wir können ihr einfach nicht standhalten. Und aus diesem Kreislauf, da kommen wir aus eigener Kraft nicht heraus. Wir finden am Kreuz von Jesus Vergebung der Sünden. Wir finden Frieden mit Gott und wir finden Aufhebung unserer Strafe. Der Sünder benötigt aber noch mehr. Er braucht die Kraft, von der Sünde zu lassen, um sich nicht im Kreis zu drehen wie im Alten Testament. Denn dort war keine Kraft da, um über die Sünde zu herrschen. Immer wieder haben sie gesündigt, immer wieder mussten sie Opfer bringen und immer wieder sind sie anschließend wiedergefallen und haben wieder gesündigt. Es war ein Kreislauf. Aber heute ist Ostersonntag. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und das ist der grundlegende Unterschied zu den alttestamentlichen Opfern. Welche Auswirkungen hat das für uns? Wir haben das eigentlich eben schon in 1. Petrus 2, Vers 24 gelesen. Ich wiederhole das nochmal. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Petrus spricht hier davon, dass in unserem Leben ein Wandel stattgefunden hat. Wir sind der Sünde abgestorben und leben jetzt für die Gerechtigkeit. Was hat es damit auf sich? Lasst uns Römer 6, die ersten 12 Verse lesen. Römer 6, von Vers 1 bis 12. Wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit, genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir ein neues Leben leben. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Weil wir wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Begierden. Paulus beleuchtet das hier sehr, sehr schön. Wir sprechen davon, dass wir durch den stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz zur Rechtfertigung gelangen. Wir finden Vergebung, wir finden Frieden mit Gott, wir finden Aufhebung unserer Schuld und unserer Strafe. Und Paulus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass wir uns daraufhin auch taufen lassen. Und mit der Rechtfertigung ist auch die Wiedergeburt verbunden. Das heißt, dass unser bisheriger Mensch stirbt und wir ein neuer Mensch sind. Wir sterben mit all unseren Sünden, die uns vergeben werden. Und genau wie Jesus auferstanden ist, gibt Gott uns nun ein neues Leben, eine neue Chance. Das Alte ist vergeben, die Schuld ist ausgeräumt und nun beginnt etwas Neues. Wir müssen nicht dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, sondern er gibt uns eine neue Ausrichtung, einen neuen Fokus. Und in diesem neuen Leben sind neue Grundlagen vorhanden. Waren wir vorher dem Zug zur Sünde machtlos ausgeliefert, bekommen wir in diesem neuen Leben die Macht, über diesen Zug zur Sünde zu herrschen. Wir haben gelesen, denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Durch die Auferstehung von Jesus hat er die Macht über die Sünde und auch die Macht über den Tod bekommen. Und er gibt uns diese Macht über die Sünde zu herrschen weiter. Er gibt uns die Kraft dazu. Er sagt zu uns genau, wie er zu der Ehebrecherin gesagt hat: Geh hin und sündige nicht mehr. Ich bin für deine Sünden ans Kreuz gegangen, habe dort für sie bezahlt. Sie sind dir vergeben, weil du sie bekannt hast. Du bist nun rein. Geh hin und sündige nicht mehr. Wir werden befähigt, Gott gehorsam zu sein. Der Zug zur Sünde ist nicht völlig verschwunden. Dafür brauchen wir die Heiligung. Aber wir können durch die Wiedergeburt endlich das Böse überwinden und haben die Kraft, das Gute zu tun. Paulus hat diesen Zug zur Sünde in unserem Text als Begierde beschrieben. Und von dem veränderten Menschen durch die Wiedergeburt schreibt er in 2. Korinther 5, Vers 17, 2. Korinther 5, Vers 17, darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden. Statt Hass, Bitterkeit, Zorn und Ärger finden sich nun Barmherzigkeit, Güte, Freundlichkeit und Gerechtigkeit in unserem Herzen. Selbstsucht, Stolz und Hochmut geben der Demut und der Sanftmut Raum. Wo wir von Sünden beherrscht waren, werden wir mit der Wiedergeburt davon frei. Wir schätzen unseren Nächsten und lieben ihn wie uns selbst. Und durch die Wiedergeburt ist es uns auch möglich, unbegrenzt zu vergeben und die Feinde zu lieben. Es ist wie in Hesekiel 36 vorhergesagt. Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Was für eine Veränderung. Gott gibt uns ein neues Herz. Er gibt uns ein neues Inneres. Es ist alles neu geworden. Es ist eine veränderte Grundhaltung gegenüber Gott, gegenüber unseren Mitmenschen und auch gegenüber der Sünde. Haben wir bisher nur uns selbst, die Welt und die Sünde geliebt, so lieben wir nun Gott, weil wir seine Liebe zu uns erkannt haben, weil wir seine bedingungslose Hingabe für uns am Kreuz gesehen und erlebt haben. Wir sind so dankbar für die Erlösung. Damit haben wir ein ewiges Leben gefunden. Und wir haben eine Abneigung gegen die Sünde. Paulus hat das so wunderbar erfahren. War er doch einer der eifrigsten Verfolger der Gemeinde. Er war sich ganz dessen bewusst, dass die Gemeinde auf dem falschen Weg ist, dass es eine falsche Richtung ist. Und deshalb hat er all seine Kraft und Zeit investiert, um die Gemeinde zu bekämpfen. Und dann begegnet er Jesus. Und aus dieser Begegnung kommt ein ganz neuer Mensch heraus. Zuvor ein Saulus, nun ein Paulus. Sein Leben war radikal verändert. Er wurde nicht nur ein Teil der Gemeinde, sondern sogar eine Säule der Gemeinde, eine tragende Säule. Und nun zieht er in Philipper 3, Vers 7 bis 9 Bilanz. Philipper 3, Kapitel 3, Vers 7 bis 9. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden um der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, für den ich alles verloren habe und erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Durch die Wiedergeburt hat er zwar seine bisherige Stellung im Volk vor den Menschen verloren, aber die Ziele, die er in seinem bisherigen Leben hatte, sind plötzlich nicht mehr sein Ziel, sondern er hält es für Dreck. Er erkennt, dass es der falsche Weg war, dass er versucht hat, sich seine eigene Gerechtigkeit zu erarbeiten, was nicht funktioniert. Und nun lebt er für die Gerechtigkeit, er lebt für Jesus. Wir können nun ein Leben zur Ehre Gottes leben, indem wir ihn lieben, indem wir ihm dienen und indem wir ihm zur Verfügung stehen. Und genauso unsere Mitmenschen lieben und ihnen dienen, wie es uns in Matthäus 25, Vers 40 gezeigt wird: Was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und es ist ganz wichtig zu wissen, die Wiedergeburt ist eine Gabe von Gott. Genau wie die Erlösung können wir sie uns weder verdienen, noch können wir sie auf menschliche Weise herbeiführen. Das lesen wir in Johannes 1, Vers 12 bis 13. Johannes 1, Vers 12 und 13. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir müssen von Gott geboren werden. Und das klare Zeichen der Wiedergeburt ist, dass wir nicht mehr sündigen. Das haben wir bereits gesehen. Und ich möchte uns trotzdem noch 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 7 bis 9 lesen. 1. Johannes 3, Vers 7. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Jesus ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und deshalb gibt es für uns Hoffnung. Er hat uns den Sieg über die Sünde gegeben. Johannes wiederholt das nochmal. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Ein Leben, in dem wir über die Sünde herrschen, ist nur nach der Wiedergeburt möglich. Wir haben nun gesehen, dass Jesus gestorben ist, um uns Frieden mit Gott zu schenken, dass wir durch seine Auferstehung ein neues Leben bekommen können und damit den Sieg über die Sünde haben. Und die wichtige Frage heute Morgen ist: Jesus lebt, aber lebst du? Komm mit mir zu einer Begebenheit in Johannes 3. Hier trifft Johannes den Nikodemus. Und Nikodemus war ein Pharisäer, das heißt ein Abgesonderter für Gott. Und die Pharisäer waren diejenigen, die mit besonderem Eifer die Erfüllung des Gesetzes verfolgten. Sie hielten die Gebote, die Gott dem Mose gegeben hatte. Ein Mann mit einem hohen moralischen Anspruch. Und Nikodemus war zudem ein Lehrer und Mitglied der Obersten der Juden. Und dieser Nikodemus kommt zu Jesus. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 1 bis 6. Johannes Kapitel 3, die ersten 6 Verse. Es war aber unter den Pharisäern ein Mann mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sagte zu ihm: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Ich finde es sehr verwunderlich, wie Jesus hier reagiert. Nikodemus nennt Jesus hier einen Lehrer. Und das ist schon ein beachtliches Eingeständnis, wenn man sich überlegt, dass Nikodemus ja selbst ein Lehrer war. In der Schrift ausgebildet und sicher. Und er erkennt außerdem an, dass Gott mit Jesus ist, weil er Zeichen tut, die kein Mensch tun kann. Und Jesus antwortet darauf, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und diese Antwort scheint erstmal aus dem Kontext gerissen zu sein, vollkommen losgelöst. Aber dahinter versteckt sich folgende Wahrheit. Es genügt nicht, Jesus als einen Propheten, Lehrer oder sogar als Gottes Sohn anzuerkennen, sondern erkenne Jesus als deinen Erlöser. Jesus hat Nikodemus damit zudem gesagt, es genügt nicht, nur strikt das Gesetz einzuhalten. Es genügt nicht, ein frommes Leben zu führen. Und es genügt nicht, noch gelehrter zu werden. Sondern du musst wiedergeboren werden. Du brauchst ein neues Leben. Ohne Wiedergeburt kommst du nicht in den Himmel. Und genau diese Botschaft, die gilt auch uns. Halte nicht fest an deinem alten Leben. Suche nicht eine Frömmigkeit, sondern finde ein neues Leben bei Gott. Jesus lebt. Lebst du? Ich wünsche einem jeden von uns, dass wir dieses neue Leben in Jesus finden, dass wir unseren alten Menschen ablegen, die Bindung an die Sünde aufgeben und in Reinheit, in Heiligkeit vor Gott leben, dass wir ohne Schuld vor seinem Richterthron stehen und in den Himmel eingehen können und dann ewig bei Gott sind. Gott segne sein Wort an uns. Amen.